Vielleicht zum Einstieg eine Frage ins Publikum. Wer von euch, oder vielleicht nicht wer von euch, sondern kennt ihr Fälle aus der Familie, aus dem Freundeskreis von Menschen, die schon mal von einem Sicherheitsvorfall betroffen waren, denen ein Account gehackt worden ist, die sich ein Virus auf das Endgerät gezogen haben? Zeigt doch mal eure Hände, auch wenn ich das schwer sehen kann. Einige Hände gehen hoch. Okay, ich glaube, ihr seid hier richtig, um euch zu informieren, um von Neko zu lernen, wie man sich ein bisschen besser, sicher verhalten kann, online und vielleicht auch ein bisschen offline. Neko ist seit vielen Jahren hier im C3D2 aktiv. Er ist Programmierer und er ist Comiczeichner. Und mal schauen, ob wir eine Synergie aus den beiden jetzt im Talk erleben dürfen. Viel Spaß mit Neko.
Danke. Jo. Hallo, willkommen zum kleinen 1x1 der sicheren Computernutzung. Ich möchte einleitend erstmal sagen, dieser Vortrag richtet sich an Anfänger oder unbedarfte Personen, die noch nicht so viel mit ihrem Computer anfangen können oder wollen, aber trotzdem mehr wissen wollen. Und möchte ich erstmal auch ein bisschen die Begriffe klären, die ich hier benutzen werde. Zum einen Computer. Was meine ich hier mit Computer? Weil das ist auch schon mittlerweile ein sehr weit gefasster Begriff. In diesem Vortrag sind Computer alles, was so persönliche Rechengeräte angeht, also Desktop-PCs, Laptops, Smartphones, Tablets, aber auch so, wer schon vielleicht hat einen Heimserver, so ein NAS ist auch schon ein Heimserver. Aber ja, alles, was darüber hinausgeht, das ist hier nicht Gegenstand. Das ist schon das große 1x1. Und was ist Sicherheit? Naja, wenn man so rumfragt, was ist Computersicherheit, also in diesem Fall, habe ich mir mal die Webseite vom BSI, des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, angeschaut, und die teilen Sicherheit halt in 5 Kategorien ein, also in Updates, in Passwörter, in 2-Faktor-Authentifizierung, in Virenschutz und in Firewall. Und auf diese Bereiche möchte ich dann auch eingehen. Aber fangen wir erstmal mit dem Rechner selbst an, mit dem Computer. Wie richtet man einen Rechner sicher ein? Weil das ist meistens die erste Frage, die man hat, wenn man einen neuen Rechner hat und nicht unbedingt mit dem mitgelieferten, unverschlüsselten, nicht selbst installierten Betriebssystem zu tun hat, das da schon vorinstalliert ist. Denn alles, was einem weggetragen werden kann, also alles, was persönliche Computerinfrastruktur ist, gehört verschlüsselt, meiner Meinung nach. Und zwar sicher verschlüsselt. Da gibt es verschiedene Mechanismen. Unter Linux ist die gängigste Lösung das LUX, also Linux Unified Key Service. Irgendwie so. Entschuldigt, ich bin gerade nicht ganz firm mit dem S, aber ja. Und die meisten, Installer bieten das schon von vornherein an. Also ihr werft ein Ubuntu Image auf einen Rechner und das fragt euch schon gleich: Hier möchtest du die Festplatte verschlüsseln? Die gängige Antwort sollte lauten: Ja. Passwortmanager. Passwörter, das sicherste Passwort, das man haben kann, ist das, was man selbst nicht kennt. Klingt komisch, ist aber so. Ein Passwort, das man nicht kennt, kann man nicht vergessen, kann man nicht irgendwo aus Versehen eingeben, kann man auch nicht ausplaudern. Und trotzdem gibt es Mechanismen dafür, wie man mit Passwörtern umgehen kann, die man selbst nicht kennt, aber trotzdem braucht. Und da gibt es halt solche Passwortmanager, die gibt es als Cloud-Dienste. Da möchte ich so 2 Beispiele nennen, einmal 1Password und Bitwarden. Das heißt, dort lässt man sich ein Passwort generieren und gibt das oder kopiert sich das, fügt das in die Maske ein, wo das Passwort abgefragt wird. Und das Ganze ist dann abgesichert mit einem Masterpasswort. Das ist das einzige Passwort, das ihr kennen müsst. Andere Dienste, die das oder Möglichkeiten, die es gibt das auch als Vault Warden. Das ist wie Bitwarden, nur dass man es auf seiner eigenen Infrastruktur hosten kann. Das ist auch eine sehr gute Alternative. Oder man hat sogenannte Offline-Passwort-Manager. KeePassXC ist ein Beispiel, es gibt viele, viele andere. Und damit könnt ihr, wie gesagt, euch einspeichern, welche Benutzernamen, welche Passwörter wo sind und wo ihr auch zur Anmeldemaske von eurem Dienst kommt. Wie gesagt, und die Passwörter, die generiert werden, sind in der Regel so sicher, dass Brute-Force-Attacken oder auch andere Attacken sehr, sehr schwer zu machen sind. Dementsprechend das Passwort, die man sich auch so nicht einfach so merken kann. Weil Sonderzeichen, Buchstaben, Zahlen, alles drin ist. Nun kommen wir zum Thema Datensicherung und Backups. Viele kennen ja oder haben das Bedürfnis, irgendwelche Daten zu sichern, seien es Urlaubsfotos, die jetzt schon mittlerweile seit 10 oder 20 Jahren als digitale Kopien vorliegen, Scans oder andere, also Scans von wichtigen Dokumenten oder gar Dokumente, die es nur digital gibt, müssen alle irgendwie gesichert sein. Und da ist erstmal als Grundsatz zu sagen, macht Backups. Backups sind also Kopien dieser Daten, die ihr auf einem externen Datenträger habt, der nicht ständig mit dem Rechner verbunden ist. Dementsprechend ist ein RAID, also eine Spiegelung der Daten, die ständig passiert, kein Backup. Es ist zwar ein Datensicherheitskonzept oder ein Konzept, das ermöglicht, dass ihr eine höhere Ausfallsicherheit habt, aber es ist keine Datensicherung im eigentlichen Sinne. Und natürlich, wie alles, was euch weggetragen werden kann, eine Festplatte kann auch natürlich weggetragen werden, Backups gehören verschlüsselt. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Backups zu erstellen. Da gibt es zum einen, wie gesagt, externe Festplatten oder zur Not auch USB-Sticks, die ihr, wie gesagt, in regelmäßigen oder mehr oder minder regelmäßigen Abständen an den Rechner anschließt und da eure Daten rüber kopiert. Es gibt aber auch netzwerkbasierte Lösungen, wo ihr Daten irgendwo entweder in die Cloud, also zu irgendeinem fremden Rechner übertragt. Da ist natürlich super wichtig, dass diese Daten verschlüsselt sind. Und ja, also netzwerkbasiert zu einem anderen Rechner, am besten euren eigenen, ein NAS wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, und cloudbasiert gibt es Dienste wie TarSnap, SpiderOak oder auch Nextcloud kann sowas auch, dass ihr dahin eure Daten sichert. Ja, Beispiele auch, ihr müsst nicht unbedingt immer auf der Konsole rumhantieren, wenn ihr Daten sichert oder einfach mit dem Datenmanager, also mit dem File-Browser irgendwie Daten hin und her schieben. Es gibt auch GUI-Lösungen, die halt auch eine Deduplikation haben, die auch inkrementelle Backups machen können. Das heißt, Daten werden nicht einfach überschrieben oder ihr habt einfach nur zig viele Kopien von derselben Datei rumliegen, sondern es werden nur die Daten gesichert, die tatsächlich verändert wurden seit dem letzten Backup. Duplicati funktioniert da sehr gut, hat verschiedene Möglichkeiten eingestellt zu werden, DigiDAP genauso gut, Timeshift, wie gesagt, das sind drei Beispiele, die ich persönlich kenne. Es gibt da viele mehr, aber schaut sie euch an. Backups sind sehr wichtig im Ernstfall. Ja, genauso zu Updates, macht Updates. Egal, was ihr für einen Rechner habt, egal, welches Betriebssystem darauf läuft, macht diese Updates. regelmäßig. Ich setze mich auch nicht fast wöchentlich hin, weil es mir Spaß macht, meine Rechner zu pflegen, obwohl es macht schon ein bisschen Spaß, die zu streicheln und da die Updates einzuspielen, aber es ist wichtig, dass ihr diese Updates habt, damit nicht irgendwelche Sicherheitslücken plötzlich sperrangelweit offen stehen und das seit Jahren. Kommen wir zum Thema Virenschutz. Virenschutz auf Rechnern, die mit einem Windows ausgestattet sind, ja, auf jeden Fall. Aber Windows ist eigentlich nicht, warum wir hier sind, glaube ich. Auf einem Linux-System ist Virenschutz eher unwichtig, denn, oder nicht unwichtig, aber eher weniger relevant. Und auch durch reines Surfen im Internet fängt man sich selten Viren ein. Es sei denn, ihr seid auf wirklich sehr dubiosen Seiten unterwegs. Aber dann hat man aber auch das Problem, dass ihr irgendwelche dubiosen Downloads macht oder unvorsichtig Mail-Anhänge öffnet, die ihr nicht hättet öffnen sollen. Bei Downloads kann man euch nicht helfen, wenn ihr da irgendwelche ausführbaren Dateien habt und die einfach mir nichts, dir nichts ausführt, am besten noch mit Administratorrechten. Ist dann schwierig mit der Sicherheit. Deswegen immer gucken, wo habe ich was heruntergeladen, ist es tatsächlich das, was ich haben will. Mail-Anhänge im Zweifelsfall nicht öffnen, schauen, ob sie tatsächlich von der Adresse kommen, die sie vorgibt zu sein. Das größte Einfallstor für Viren ist nicht irgendeine Sicherheitslücke, sondern tatsächlich der Mensch. Und dementsprechend möchte ich euch eindringlich bitten, zu schauen, wo ihr unterwegs seid und was ihr macht. Es ist genauso wie im Straßenverkehr, da muss man auch immer aufpassen. Egal, als ob man als Fußgänger, als Radfahrer oder als Autofahrer unterwegs ist. Sollte man auf einem Linux-System sich trotzdem nicht ohne Virenscanner sicher fühlen oder man häufiger damit zu tun hat, dass man Mail-Anhänge öffnen muss, die vielleicht auch nicht unbedingt von der richtigen Quelle sind. Es gibt einen Virenscanner für Linux, der nennt sich ClamAV. Den kann man benutzen. Da gehört aber auch natürlich zu das Grundsatz der Updates. Der muss regelmäßig geupdatet werden, damit er die neuesten Viren auch erkennt. Gehört dazu. So, zum Setup des Rechners selbst. Verschlüsselung, was habe ich mir hier gedacht? Entschuldigt. Genau. Firewalls. Für Desktop- und Laptop-PCs braucht man das eher nicht, weil man da keine Dienste betreibt. Nginx, Apache, also Webserver zum Beispiel oder andere Serveranwendungen wie SSH oder Mail-Server, ja, wunderbares Beispiel. Solange die ihr nicht auf einem Rechner betreibt, braucht ihr eigentlich keine Firewall, weil kein Port, also keine Verbindung mit dem Netzwerk dauerhaft offen ist, sodass man den Rechner von irgendwo erreichen könnte. Aber sobald ihr einen Server, also eine Serveranwendung auf einem Rechner betreibt und der auch noch und oder, also sobald da eine dauerhafte Verbindung mit einem Netzwerk besteht und schlimmer noch mit einem öffentlichen Netzwerk, dann muss da eine Firewall hin. Ihr könnt nicht immer wissen, welche Verbindungen gerade aktiv sind, welche Verbindungen gerade auf eine Verbindung von außen wartet. Könnte ein Angreifer sein, der bereits ein Hintertürchen irgendwo hat. Wenn ihr da keine Firewall habt, dann ist die Hintertür offen. Die Firewall selber sorgt dafür, dass eben entsprechend das Hintertürchen zwar vielleicht intern offen steht, aber trotzdem die Pakete abgewiesen werden, die da ankommen. Kommen wir nun zum Thema Endanwendungen. Also E-Mail zum Beispiel. Große Anhänge bei E-Mails. Oder kennt ihr vielleicht, E-Mail-Anhänge sollten nicht mehr als 10 Megabyte betragen. Benutzt da am besten irgendwelche Cloud-Speicher als Zwischenlager. Aber auch da aufpassen, entweder teilt ihr dann in der E-Mail das Passwort mit, sodass nicht einfach irgendjemand eine unverschlüsselte Datei im Cloud-Speicher hat. Wie gesagt, Daten gehören verschlüsselt. Ah, und E-Mail ist ein sehr altes Protokoll. Tatsächlich. Es ist so alt, dass man damals auf Sicherheit noch nicht geachtet hat. E-Mails werden immer noch, oder grundsätzlich sieht das E-Mail-Protokoll keine Verschlüsselung vor. Deswegen, es gibt da PGP. Also oder GPG, als eine Implementierung von PGP, der GNU Privacy Guard, um eure E-Mails zu verschlüsseln. Genau, aber E-Mails versenden alleine ist ja nur die Hälfte der Wahrheit. Es gibt auch Clients, um E-Mails lesen zu können. Es gibt dazu auch Kalender, die häufig mit den E-Mail-Clients zusammengebündelt werden. Eine schöne Anwendung, Thunderbird. Ich weiß, viele schimpfen auf Thunderbird, aber soweit ich weiß, ist das die beste Lösung, die es da draußen gibt, die auch alles anbietet, was man braucht. Die ist auch schön erweiterbar, sollte man mehr Funktionalität brauchen, als sie von sich aus bietet. Andere Dienste, die man braucht im Internet, um mit anderen zu kommunizieren, sind auch häufig Chat- bzw. Instant-Messaging-Dienste. Da gibt es einen ganzen Wald von. Da möchte ich aber, wie gesagt, sehr gerne euch ans Herz legen, dass ihr möglichst freie, quelloffene Dienste benutzt oder Clients. Pigeon ist ein Client, der kann viele Protokolle sprechen, also sowas wie AOL, also AIM hieß das damals. Aber auch modernere Protokolle wie XMPP können darüber gesprochen werden. Ich glaube, dass dies, also fast alles, was es da an Chat gibt, kann über Pigeon laufen. Aber im Speziellen würde ich hier Gajim oder Conversations auch als Client empfehlen. Das ist ein XMPP-Client oder sind zwei XMPP-Clients. Gajim ist für den Desktop und Conversations ist für Android. XMPP oder Jabber, das ist das Protokoll, das darüber gesprochen wird. Und da gibt es auch eine Verschlüsselung für, die heißt Omemo. Die ist auch als Plugin für Gajim und in Conversations fest eingebaut. Das ist eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Kein Server auf dem Zwischenweg kann also mitlesen, was ihr da gerade schreibt. Es gibt auch viele Browser da draußen. Ja, sehr viele. Ich persönlich empfehle immer den Firefox. Mittlerweile hat man ja gehört, dass im Chrome-Browser viele Tracking-Sachen drin sind, die von Google kommen. Es gibt auch noch Chromium, das ist die offene Variante des Chrome-Browsers, wo vieles, was Google macht, noch nicht drin ist. Die Antwort, die Betonung liegt hier auf noch. Aber Chromium ist quelloffen, man kann also sehen, was der Browser tut. Chromium heißt der standardmäßig, es gibt noch eine etwas sicherheitsoptimierte Variante, die nennt sich dann Iridium. Wie gesagt, beides quelloffen, beides über Suchen zu finden. benutzt bitte nicht Chrome. Nicht, bitte. aber das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus Endanwendersoftware, die man so benutzen kann. Sofern man andere tatsächlich Endanwendersoftware braucht, gibt es die Webseite alternative2.net. Da gibt es viele Alternativen für bekannte Softwarelösungen und man hat da schöne Filter, ob man jetzt Open-Source-Lösungen sucht, ob man Self-Hosted-Lösungen für Serverdienste sucht, ob das jetzt auf einem Mac laufen können muss, ob das auf einem Linux laufen können muss. Das sind alles Filter, die verfügbar sind. Ansonsten, wer auch noch ein bisschen sicherheitsoptimiertere Alternativen sucht, es gibt immer noch die Webseite prismbreak.org. Die ist leider aber etwas veraltet. Die ist seit 2 Jahren etwa nicht mehr geupdatet worden. Deswegen manche Lösungen, die mittlerweile entwickelt wurden, sind da noch nicht drauf. Andere Lösungen, die da noch präsentiert werden, gibt es mittlerweile nicht mehr. Deswegen, ja, schauen. Aber vieles, was wir heute mit Rechnern machen, spielt sich nicht mehr auf dem heimischen oder Handheld-PC ab, sondern vieles passiert online. Also viele rufen ihre E-Mails online ab, viele bearbeiten ihre Dokumente auch online, Bildbearbeitung online, Chat online oder Suchmaschinen online. Anstatt dass man immer zu Papa Google läuft, um da zu fragen, wo man was findet, anstatt Google, Yahoo oder Bing, also die drei großen, kann man ja auch sowas von benutzen wie DuckDuckGo oder Startpage oder Yahtzee. Das sind 3 verschiedene Suchmaschinen. Teilweise benutzen die zwar Google oder Bing oder auch Yahoo als Such-Backend, aber anonymisieren eure Daten. Das ist schon mal besser als die Daten nicht zu anonymisieren, denn dann steht halt nicht im Zweifelsfall eure Adresse drin. Wenn ihr selber programmieren wollt oder auch programmiert, viele Projekte sind immer noch auf GitHub zu finden, aber GitHub gehört zu Microsoft und die machen mittlerweile nicht so schöne Dinge mit den Sachen, die auf GitHub gehostet sind, wie zum Beispiel ohne Einwilligung der Autoren damit irgendwelche KI-Modelle trainieren. Benutzt doch stattdessen GitLab oder Codeberg. Das sind 2 alternative Dienste, die ihr im Fall von GitLab auch selber hosten könntet, wenn ihr dann entsprechend Bock drauf habt. Es gibt auch Online-Office-Dienste, also Google Docs zum Beispiel. Google Docs kann aber sehr gut durch ein Collabora Online ersetzt werden, was letztendlich auch als Nextcloud-Plugin zur Verfügung steht. Und Nextcloud ist ja eine sehr schöne Lösung, um grundsätzlich seine eigene Cloud zu betreiben. Es gibt auch einige Anbieter, die es euch abnehmen, die Cloud, also die Nextcloud zu managen. Im Sinne von, ihr müsst euch nicht um die Updates kümmern, die Nextcloud hat, aber dann, ja, ist die Nextcloud auch nicht hundertprozentig eure. Deswegen, ja, müsst ihr abschätzen, ob ihr, aber, also auf jeden Fall eine Managed Nextcloud ist eine schöne Lösung, wenn ihr selber nicht so viel Erfahrung habt im Hosting, damit erstmal anzufangen. Und dann könnt ihr euch als ein Collabora online als Nextcloud-Plugin ziehen, um damit eure Dokumente auch online bearbeiten zu können. Und jetzt VPN, virtuelle private Netzwerke. Viele benutzen das eigentlich nur, um irgendwelche Geoblock-Dinger von irgendwelchen Mediatheken zu umgehen. Es gibt kommerzielle Anbieter wie Mulvat oder Njala, die es euch ermöglichen, eure Position im Internet, also aus welchem Land ihr auf das Internet zugreift, zu verschleiern. Aber im Grunde kann VPN noch viel mehr, aber das ist erstmal so der gängigste Anwendungsfall. Ja, ich hoffe, ich konnte euch soweit einen kurzen Überblick, ein kleines Einmaleins zeigen, wie ihr euch sicher mit eurem Rechner ausstatten könnt, wie ihr ihn sicher mit Software bespielen könnt, mit was ihr ihn am besten bespielen könnt. Hier ein QR-Code zu den Vortragsfolien, falls sie euch interessieren. Alle Links, die in diesen Folien sind, sind tatsächlich auch anklickbar, sodass ihr irgendwo auch rauskommt. Und dann habe ich euch oder möchte ich euch sehr viel Zeit lassen, mir Fragen zu stellen, weil ja, dafür sind wir auch da.
Vielen Dank, Nico. Habt ihr Fragen? Ja, ich eile.
Ja, hallo, danke für den Überblick. Ich hätte sowohl Fragen als auch, ich würde gerne auch was pluggen noch als Ergänzung.
Ja.
So, also einerseits, du hattest ja gerade so Online-Office-Lösungen, also so quasi genannt wie OnlyOffice oder so, Collaborora.
Collaborora Online, genau.
Genau. Ich würde noch empfehlen CryptPad. Das ist eine Ende-zu-Ende verschlüsselte Lösung. Gibt es auch freie Instanzen mit verschiedenen Größen an freien Speicher. Das kann ich sehr empfehlen, weil das halt wirklich auch Ende-zu-Ende verschlüsselt ist. Also der im Vergleich zu Nextcloud-Lösungen kann dann auch der Administrator nicht sehen, was man da macht. Bietet unter anderem auch die Organisation disroot.org aus den Niederlanden. Die bieten auch viele andere tolle Sachen wie auch E-Mail-Adressen, E-Mail-Konten und andere Lösungen. Dann wollte ich dich fragen, du hattest Backup, als ich reinkam. Ich kam ein bisschen später, Backup-Lösungen vorgestellt.
Mhm.
RESTIC oder Borg-Backup ist ein bisschen, glaube ich, ambitionierter, aber würde ich halt auch noch fragen, ob du damit Erfahrung hast oder ob du das auch empfehlen würdest.
Ich habe grundsätzlich selber mit RESTIC Erfahrung und ja, RESTIC ist empfehlenswert. Ich wollte es nur nicht unbedingt in das kleine Einmaleins aufnehmen, weil RESTIC einfach mal sehr viel Konsolenhantiererei ist. Die Lösungen, die ich vorgeschlagen habe, sind ganz gezielt gewesen, die ein grafisches User Interface haben. Aber ansonsten ja, RESTIC kenne ich. RESTIC ist gut, kann man machen. Also das dedupliziert auch, das macht auch inkrementelle Backups und macht Snapshots und man kann sich die Daten relativ einfach wieder verfügbar machen. Ja, ist auch eine sehr valide Lösung.
Weitere Fragen oder Ergänzungen?
Was? Oh ja, entschuldigt bitte. Ich habe die Folie noch nicht freigeschaltet. Mache ich. Entschuldigt, das Repo ist nicht öffentlich. Ich wollte es noch vor dem Vortrag machen und habe es vergessen. Entschuldigt bitte. Passiert es dann in den nächsten Minuten.
Du meintest, dass VPN noch mehr kann. Das hat mich neugierig gemacht. Willst du noch ein bisschen dazu erzählen?
VPN ist ja grundsätzlich die Möglichkeit, ein virtuelles privates Netzwerk aufzubauen. Das heißt, wenn ihr bestimmte Dienste habt, die ihr zwar im Netzwerk habt, aber sie nicht im öffentlichen Internet oder öffentlich erreichbar haben wollt, dann baut ihr euch am besten ein VPN auf. in dem dann alle die Rechner Mitglied sind, die dann auf diese Netzwerkdienste zugreifen sollen. Wie zum Beispiel hier, ich habe eine Nextcloud, aber ich möchte nicht, dass Hinz und Kunz von überall auf der Welt auf diese Nextcloud zugreifen wollen. Dann nehmt ihr die Nextcloud, packt sie in das VPN hinein und dann können nur die Mitglieder des VPNs diese Nextcloud zugreifen. Also wie zum Beispiel euer Laptop muss sich dann in das VPN einwählen und dann kann er diese Nextcloud nutzen. Das ist der eigentliche Anwendungszweck für VPN. Dass diese Geo-IP-Umgehung-Sache dann draus geworden ist, ist mehr so gewachsen. Ich hoffe, das beantwortet die Frage.
Weitere Fragen und Anmerkungen?
Hi, ich wollte erstmal sagen, cooler Vortrag. Und ich habe eine Frage. Es kommt ja öfter mal vor, dass wir so mit Familienangehörigen reden. Mhm. Und was ist denn in deinen Augen dann der Tipp, der vielleicht einfach umzusetzen ist und am meisten bringt, den man diesen Personen, die vielleicht nicht so technikaffin sind, geben kann, um ihre Sicherheit im Cyberspace ein bisschen zu erhöhen?
Grundsätzlich, es ist ganz, ganz unterschiedlich, was die Person im sogenannten Cyberspace tut. Auf jeden Fall beim Surfen sollte man immer darauf achten, zum Beispiel, dass ganz trivial zum Beispiel immer HTTPS vorne dran steht, dass da ein Schlüssel, also dieses Schlosssymbol an der Adresszeile steht, sonst ist das halt eine unverschlüsselte Verbindung und jeder kann mitlesen, der auf dem Weg diese Verbindung, der auf dem Kommunikationsweg dieser Verbindung ist, bis hin zu klickt nicht wild irgendwelche Sie haben gewonnen Banner an, weil das eh Blödsinn ist. Besorgt euch Werbeblocker für euren Browser, weil das Internet ohne Werbeblöcke quasi nicht benutzbar ist. Ich glaube, es gab schon einen Vortrag oder es gibt noch einen Vortrag, wie man sich besser im Internet oder wie man einen Browser besser einrichtet, damit man sicherer im Internet unterwegs ist. Den hat Kurt auf jeden Fall vorbereitet. Ich sage dazu nur, wie gesagt, Werbeblocker, sowas wie uBlock Origin, Privacy Badger, sowas ist zu empfehlen an der Stelle. Wie gesagt, nicht alles, was im Internet steht, ist wahr und nicht jeder Link führt dahin, wo er meint, hinzuführen. Auch bei E-Mails, ich bekomme sehr viel Spam, ich betreibe meinen eigenen E-Mail-Server, ich habe natürlich eine Spam-Lösung davor geschaltet. Trotzdem bekomme ich hin und wieder mal irgendeine Spam-E-Mail mit komischen Anhängen. Natürlich mache ich diesen Anhang nicht auf, wenn ich den Absender dieser E-Mail nicht kenne und da irgendetwas drinsteht, was nicht relevant ist. Also hier, Sie haben gewonnen, Sie haben bei Kaufland gewonnen. Ich kaufe nicht bei Kaufland ein, tut mir leid. Also kann ich getrost löschen. Oder hier neuester Trend bei Spam-E-Mails, Photovoltaikanlagen. Ich habe keinen Balkon. Hier Balkonsolar, mit unserem Gespräch von da und da betrifft mich nicht. Kann ich nicht gewesen sein. Kann gelöscht werden, wenn das tatsächlich eine sagen wir, legitime E-Mail ist, dann werden die sich nochmal melden.
Noch ist viel Zeit für Fragen, wenn ihr möchtet.
Ja, hallo, vielen Dank für Ihren wunderbaren Vortrag. Noch eine Frage zu diesen Links innerhalb einer E-Mail. Es wurde immer betont, dass man niemals einen Link innerhalb einer E-Mail öffnen soll. Und trotzdem schicken sehr, sehr viele IT- und sonstige Provider E-Mails mit dem Hinweis oder mit der Aufforderung, dass man innerhalb der E-Mail diesen Link öffnen soll und dann weiter die weiteren Dinge sozusagen fortschreitend tun soll. Was sagen Sie dazu, bitte?
Dazu kann ich einfach nur sagen, am besten gleichen Sie dann ab, mit welchen, oder einfach abgleichen, wer gibt vor, die E-Mail geschrieben zu haben, zum Beispiel die Sparkasse. Es ist eine wunderbare E-Mail, die aussieht, als wäre sie von der Sparkasse, aber die Absenderadresse ist irgendeine komische, nicht mit Sparkasse irgendwie in Verbindung zu bringende Domain. E-Mail sofort löschen, nichts anklicken, nichts eingeben, keine Anhänge öffnen, einfach löschen. Also wie gesagt, am besten wirklich gegenprüfen mit dem Absender. Im Sinne von, welche Absenderadresse hat es geschickt. Die muss nämlich immer mitgesendet sein. Und wenn da steht, Kaufland schickt mir eine E-Mail, aber es sieht aus wie von der Sparkasse, dann ist das eine Falle.
Ja, guter Punkt gerade von der Frage davor. Also ich glaube, das wäre ein Thema für den Workshop, glaube ich, an sich, so irgendwie Spam-E-Mails erkennen oder so. Da nur der Hinweis, auch wenn es mittlerweile eigentlich selten ist und irgendwie viele, E-Mails, die man bekommt, halt HTML benutzen und das irgendwie auch voraussetzen irgendwie, aber ich kann nur empfehlen, HTML in E-Mail-Clients, wenn es geht, abzustellen, und damit sieht man auch, welche Links da eingebettet sind, sehr gut, weil die können in rein Text-E-Mails eben nicht maskiert werden. Und in HTML sind die dann gerne mal einfach verschleiert, und wenn man da nicht rüberhaubert mit der Maus und guckt genau sich die URL, also den auch die Domain an, wo das herkommt, dann ist dann schnell mal ein Klick passiert, den man dann bereut. Insofern ist es so eine Art Selbstschutz, einfach erstmal, auch wenn es unkomfortabel ist, grundsätzlich auf Text-E-Mails, also ein Client wie zum Beispiel Thunderbird auf Text-E-Mail einzustellen und nur in Ausnahmefällen dann wirklich auch HTML, wenn es gar nicht anders geht, freizuschalten, temporär. Das geht, kann man machen. Genau, nur so eine Empfehlung, weil das ist schon mal so eine Art Grundsicherheits-Feature, würde ich es nicht nennen, oder eher so ein Mindset, was man da vorschalten kann. Genau.
Das ist ein sehr guter Vorschlag. Also ja, habe ich nicht selber dran gedacht, habe ich aber selber bei mir auch so eingerichtet. Ich schaue mir oder ich sehe fast immer nur Textmails, also dementsprechend ja, wenn der Link auch nicht vom Kaufland-Gewinnspiel, der Link nicht zu Kaufland führt, dann ist das auch eine Falle.
Eine Ergänzung würde ich gerne noch zu dieser Frage machen, weil ich finde, es ist ein wirklich wichtiges Thema. Wir trainieren immer Leute, nicht auf Links in E-Mails zu klicken, und so viele Leute schicken einfach E-Mails und erwarten, dass Leute draufklicken. Mein Tipp wäre tatsächlich, wenn es eine wichtige E-Mail ist von einer Firma oder von einer Webseite, wo ich sowieso einen Account habe, wo ich erwarte, dass ich vielleicht eine Benachrichtigung bekomme, dann klicke ich selten auf die E-Mail, sondern ich logge mich einfach in die Seite ein. Ich gehe auf die Seite, die ich bei mir im Browser gespeichert habe, logge mich ein und rufe dort meine Nachrichten ab. Häufig werden die wichtigen Nachrichten auch auf der Webseite angezeigt, und ich muss nicht den Umweg über die E-Mail gehen. Ich nutze die E-Mail nur als eine Benachrichtigung. Manchmal klappt es nicht, gerade bei so Account-Validierungs-E-Mails, aber wenn möglich, direkt über die Seite.
Ja.
Dankeschön. Ich habe zwei Kommentare. Das erste wäre, dass du vielleicht noch ergänzen solltest, dass nicht nur ein Backup gemacht wird, sondern tatsächlich ein Restore mal getestet wird.
Ja, üben für den Ernstfall.
Genau, weil das ist eigentlich fast aus meiner Sicht fast noch wichtiger, als tatsächlich das regelmäßige Backup durchzuführen. Und das zweite, was du vielleicht noch machen könntest, ist mal was zum Thema Passwortmanager sagen. Weil das ergänzt ein Stück weit das, was er gerade gesagt hat, sich selbst auf einer Seite einzuloggen, ist gerade mit Passwortmanagern relativ gut möglich und vereinfacht sozusagen, dass man auf keinen Fall das gleiche Passwort bei allen möglichen Diensten verwendet.
Also ich Genau, das habe ich wahrscheinlich etwas übergangen. Ich bin auf Passwortmanager eingegangen, aber wahrscheinlich nicht in ausreichendem Detail. Und tatsächlich hast du gerade ein Detail genannt, das ich vergessen habe. Tatsächlich Passwortmanager verhindern, dass man seine Passwörter recycelt. Und das ist ja eigentlich auch ein großes Problem, das viele machen. Mehrere Dienste im Internet mit dem gleichen Passwort versehen. Wenn dann ein Dienst irgendwie ein Leak seiner Passwortdatenbank hatte, also das Passwort ihm abhanden kommt, in falsche Hände gerät, dann sind plötzlich mehrere von euren Diensten betroffen und können somit in Anführungsstrichen gehackt werden, weil einfach das Passwort offen lag. Dementsprechend, das wird auch durch Passwortmanager verhindert. Genau, ansonsten Passwortmanager habe ich genannt, OnePassword oder Bitwarden als Online-Lösung. Oder wenn ihr offline mit einer Passwortdatenbank arbeiten wollt, KeePassXC als Beispiel, dann könnt ihr die Datenbank selber irgendwie zwischen den Geräten synchronisieren. Also zum Beispiel über eine Nextcloud.
Noch weitere Fragen und Anmerkungen?
Ja, ganz kurz, weil gerade das Wort Synchronisation fiel, ist bei mir gerade ein Trigger angegangen. Wer lokal einfach zwischen seinen Geräten synchronisieren möchte und die Cloud nicht auf die Cloud angewiesen sein möchte, den kann ich wirklich SyncThing empfehlen. Das ist wirklich eine, kann man auch mit seinem, wenn man ein Android-Device hat, aber auch mit seinem Laptop, ich glaube auf Windows läuft es auch, und Mac bin ich mir gerade nicht sicher, Linux auf jeden Fall, diverseste Distribution, kann man wirklich lokal, peer-to-peer in seinem Heimnetzwerk, ich glaube sogar
geht auch über
aus dem Netzwerk heraus sogar, aber genau. Wirklich peer-to-peer mit seinen Geräten, über die man die Kontrolle hat, Zugriff hat, kann man ohne eine Cloud dazwischen, Cloud-Lösung, kann man wirklich Daten Ende-zu-Ende verschlüsselt synchronisieren. Das ist eine sehr geschickte Lösung, hat dann lokal auch wirklich auf seinem Browser öffnet sich dann auch eine Web-Oberfläche und kann man sehr gut dann seine Synchronisationsordner managen mit den Zwischengeräten. Also sehr zu empfehlen, SyncThing.
Genau.
Danke.
SyncThing kenne ich selber, benutze ich auch selber, weil ich auch mehrere Rechner habe. Ich habe tatsächlich auch meinen eigenen Server mit SyncThing ausgestattet. Somit weiß mein Server auch alles, was in meiner Synchronisation abgeht. Wie gesagt, kann ich auch empfehlen, habe ich nicht in die Liste aufgenommen, weil häufig bei SyncThing speziell die Möglichkeit fehlt, gezielt Daten mit Dritten zu tauschen oder freizugeben, was zum Beispiel eine Nextcloud kann.
Wir haben Zeit noch für eine Frage oder einen Kommentar. Wenn alles gesagt ist, dann würde ich sagen, vielen Dank, Neko.
Jo, bitte.